Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Melly Schütten.
Heute zu Gast ist Alicia Lindner. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin beim Traditionsunternehmen Annemarie Berlin. Und wie es sich angefühlt hat, als sie vor genau 10 Jahren ins Familienunternehmen eingestiegen ist, das hörst du jetzt. Liebe Alicia, wie schön, dass du heute mal wieder bei uns bist. Herzlich willkommen im Nushu Podcast.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Immer wieder gerne. Du hast einfach eine große Themenvielfalt und eine Bandbreite. Und wir haben gedacht, wir sprechen heute im Fokus natürlich über deine Vita, die unter anderem davon skizziert ist, dass du eine Familienunternehmerin bist und gleichzeitig New Work und Tradition lebst. Was hältst du davon?
Das ist eine gute Beschreibung, ja. Trifft sich ganz gut.
Sehr schön, sehr schön. Lass uns mal da starten, wo alles begann. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen, also es war nicht so schwer nachzurechnen. Ich glaube, du bist 2014 ins Familienunternehmen gekommen. Das heißt, du hast dieses Jahr 10-Jähriges, korrekt?
Richtig. Sogar jetzt in dieser Woche. Nächste Woche habe ich
10-Jähriges. Und wie fühlt sich das an?
So eine spannende Mischung aus, es könnten auch 20 Jahre sein und es könnten auch 2 Jahre sein. Also irgendwie so dazwischen fühlt sich's an. Und aber irgendwie gut, weil man lernt mit der Zeit natürlich irgendwie coole Sachen dazu.
Ja, sowieso. Und hast du das Gefühl, dass es, also wenn du sagst, es könnten zwischen 22 Jahre sein, weil die Themendichte einfach so hoch war in den letzten Jahren oder weil die Zeit so verflogen ist oder beides?
Ich glaube, es ist, genau, beides ist die Mischung aus vielen Themen, natürlich diverse Krisen, die es da irgendwie, die man managen müsste. Klar, so Corona hat irgendwie ein paar, also ich persönlich auch ein paar Federn gelassen. Ich irgendwie in der Zeit 3 Kinder gekriegt, irgendwie auch alles so neben dem laufenden Business. Und auch wenn man immer wieder so Reviews macht und so mal zurückschaut, was war eigentlich vor 5 Jahren, was war eigentlich vor 7 Jahren. Und da ist schon echt eine ganze Menge passiert, also im Unternehmen, im Markt, also an ganz, ganz, ganz vielen Stellen.
Hast du denn das Gefühl, dass, ich meine, eure Familiengeschichte, Familienunternehmer, Unternehmersgeschichte, die reicht ja doch ganz schön weit zurück, dass die Anzahl der Herausforderungen und der Krisen zugenommen hat, seitdem du übernommen hast, einfach aufgrund der, nicht wegen dir, sondern einfach aufgrund der Komplexität unserer Welt und der VUCA-Welt? Habt ihr darüber immer mal wieder auch in der Familienaustausch oder wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, also ich glaube, das denkt jede Generation, dass sie irgendwie die meisten Themen auf dem Zettel hat. Ich glaube, die Realität ist nicht so. Jede Generation hat so ihre Herausforderungen und so große Einschnitte und Dinge irgendwie zu managen. Ich glaube, man tut den vorhergehenden Generationen Unrecht, wenn man sagt, ach, bei uns ist es so kompliziert, bei euch war ja alles easy.
Und da sind wir auch schon bei einem spannenden Punkt. Also das Thema Generationengerechtigkeit, auch mit dem Erbe ja irgendwie umgehen, das geht ja einher mit einer enormen Erwartungshaltung und auch Verantwortung. Ne? Das Thema Familiennachfolge ist ja deshalb auch immer wieder, das liest man und kriegt man mit in der Presse, ein hochemotionales. Wie war es für dich? Kannst du dich noch daran erinnern, als du vor Pi mal Daumen 10 Jahren deinen ersten Schritt ins Unternehmen gewagt hast? Mit welcher Gefühlsmischung bist du da reingegangen?
Ich erinnere die Zeit super positiv, weil es einfach eine super schöne Branche ist und einfach ein ganz, also ganz spannende Produkte auch hat und so Naturkosmetik, das ist sowas zum Anfassen und da weiß man so, was man macht und da weiß man, was es mit den Leuten macht, die Produkte verwenden und so Freude dran haben. Also da war jede Menge Aufregung im positiven Sinne mit dabei, aber natürlich realisiert man nach relativ kurzer Zeit, dass alle, also viele Mitarbeiter und viele Kunden, also Händler in dem Fall, so immer das Gefühl haben, man weiß schon alles und man ist da ja irgendwie mit aufgewachsen und so Hintergründe muss man ja nicht mehr erklären. Das ist tricky, bis man das versteht, dass das passiert oder dass das die Annahme der Leute ist, dass man ja voll in den Themen drin ist.
Finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Hast du das ganz klar benannt und hast gesagt, bitte hol mich dazu einmal ab oder ich habe dazu noch keine Kenntnisse, weil es ja auch ein schmaler Grat ist, ne? Gerade wenn man ja einfach die Sichtbarkeit auch im Unternehmen hat als Nachfolgerin.
Mhm. Ich glaube, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich das realisiert habe, dass das der Fall ist. Das hat tatsächlich irgendwie so ein paar Zyklen gebraucht, bis neue Mitarbeitenden dazukamen und ich quasi nicht mehr dann die jüngste oder der neueste Neuzugang war. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, die anderen, die irgendwie neu reinkommen, die haben eine ganz andere Einarbeitung und die kriegen ganz anders Hintergründe erklärt. So, das ist nicht Wissen, was grundsätzlich vorausgesetzt wird oder angenommen wird, dass jemand hat, sondern das war irgendwie nur bei mir der Fall. Und das war ein ganz erlösender Moment, das zu realisieren und dann auch offen drüber sprechen zu können, zu sagen, hey, ja, ich bin mit dem Unternehmen aufgewachsen, aber ich kann unmöglich alles wissen. Das ist irgendwie mein zweiter Job oder dritter Job, so nach dem Studium. Bitte gib mir nochmal Hintergründe, hol mich nochmal ab.
Also auch ein spannender Punkt, das Onboarding genau im Familienunternehmen. Ich schätze, das geht wahrscheinlich ganz vielen so, ne, dass man da einfach so ein bisschen reinstolpert, oder?
Ja, oder so reingeworfen wird. Ich glaube, zum Teil auch irgendwie beabsichtigt oder bewusst im Sinne von, manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Ja,
stimmt.
Das heißt, ich weiß gar nicht so, hätte mein Vater, der damals Geschäftsführer war, irgendwie so eine andere Erwartungsklärung gemacht oder mir einen anderen Hintergrund nochmal gegeben, was das alles bedeutet und was da dranhängt und wie die Leute einen anschauen und wie die Leute da drauf schauen und wie du einerseits irgendwie Hoffnungsträger bist, aber andererseits auch eine totale Bedrohung, so. Hätte ich das vorher gewusst, vielleicht hätte ich ein bisschen gezögert.
Gut nachvollziehbar oder gut vorstellbar, ja. Stichwort Bedrohung, was meinst du damit?
Es gab natürlich schon Mitarbeitende, die schon Sorge hatten, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, was das für ihren Job heißt. So im Sinne von, erzählt die alles dann immer gleich dem Chef. Oder auch sägt die an meinem Stuhl, so arbeite ich die jetzt gerade in meinen Job ein, damit die den dann nachher übernimmt. Das ist schon eine haarige Situation.
War dir das? Nee, das war dir natürlich nicht bekannt und bewusst. Ja, okay. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich so eine ganz klassische Situation, gerade also vielleicht eher bei Führungskräften, die beispielsweise innerhalb des Teams befördert werden, ne, und in eine Führungsrolle kommen, dass man auf einmal so ein bisschen einsam auch ist, ne? Und die Mitarbeitenden, Kolleginnen, die ja davor vielleicht auf derselben Hierarchiestufe unterwegs sind, vielleicht dich nicht mehr fragen als Chefin, ob du mitkommen möchtest zum Lunch. Geht es so in die Richtung?
Ja, klar. Mhm. Also natürlich bist du immer irgendwie anders unter allen anderen. Du bist natürlich nie in die, weiß ich nicht, Kaffeemaschinengespräche involviert oder natürlich immer in einer anderen Art, ja, aber so den Gossip kriegst du natürlich nicht mit. Oder die Leute erzählen dir bewusst manche Dinge, von denen sie wollen, dass du es weitererzählst. Und natürlich wirst du auch, instrumentalisiert. Oder Leute haben natürlich auch einfach eine Sorge davor, was mit ihrem Job passiert oder wie sie qualifiziert werden. Und das ist schon, also ja, ich kann schon auch echt gut nachvollziehen, dass da manche echt irgendwie Sorge hatten. So, was will die jetzt, was macht die jetzt, wer ist die, welchen Auftrag hat die wirklich und so weiter.
Natürlich, ist total nachvollziehbar, aber trotzdem für dich, du bist ja jetzt immer noch jung, aber damals warst du noch 10 Jahre jünger, auch ganz schön herausfordernd, weil sowas kriegt man ja auch nur über die Zeit mit, da braucht man auch schon so ein bisschen Erfahrung, ne, und krass.
Ja, das stimmt, so mit 25 kam ich ins Unternehmen. Ja, aber... Man lernt ja dazu, glücklicherweise.
So, du bist dann ins Unternehmen gekommen. Bist du dann eher so die Fraktion erstmal beobachten, erstmal adaptieren oder bist du dann eher diejenige, die sagst, okay, ich habe jetzt direkt 12.000 Ideen und die packen wir jetzt alle direkt an?
Ja, ich glaube eher Letzteres, was rückblickend wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee war. Weil natürlich genau das passiert, wovor ganz viele Sorge haben. Und was ja auch so ein bisschen den Stereotyp erfüllt, nämlich irgendwie junge Nachfolgerinnen kommen ins Unternehmen und hat 1000 Ideen, wie es besser und schneller und anders und effektiver geht. Ich hätte, also im Rückblick hätte ich einfach viel mehr zuhören sollen. Ich sag mal, zumindest im ersten halben Jahr, bis man wirklich mal einen Plan hat, wie das Ganze hier so ineinander greift und warum manche Dinge halt doch einfach Sinn machen. Auch wenn man natürlich denkt, man kommt irgendwo rein und denkt, hey, ich habe eine mega Idee und wieso machen wir es nicht so und so? Mhm. Also ich glaube, ich hätte einfach länger zuhören sollen.
Ging mir übrigens auch ganz ähnlich, dass ich das auch damals überhaupt nicht verstanden habe, wie viel Kraft im Zuhören liegt. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage von Erfahrung einfach. Und irgendwann hat mir dann jemand diesen Tipp gegeben, wenn man neu ist in einer Rolle, gerade in einer Führungsposition, dann erstmal hinschauen und zuhören. Und man hat aber auch so einen Performance-Druck ja gleichzeitig. Ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie nicht zuhören möchte, aber man denkt, gerade wenn man in einer sichtbaren Rolle ist, okay, die beäugen einen und man muss sofort Resultate bringen und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Druck rauszunehmen, ne?
Ja. Ja, und am Ende hat es natürlich auch viel mit einer gewissen Demut zu tun. Mhm. Klingt so großartig, aber du musst ja schon auch mal verstehen, wie dieses Unternehmen funktioniert oder warum Dinge so gemacht werden und warum es Sinn macht, dass manche Dinge über Jahre so eingespielt sind, so und so ablaufen. Mhm. Da musst du aber eine gewisse Demut entwickeln, bis du selber mal die Sachen geändert hast oder umgesetzt hast und weißt, wie viel Zeit und Überlegung und so weiter da drin stecken. Und das ist, glaube ich, ein großes Wort, was man einfach lernen muss mit der Zeit. So, das ist, wie gesagt, Frage von Demut und Respekt zu sagen, so, hey, ich komme jetzt hier hin und klar bin ich irgendwie super motiviert und habe den Performance-Druck, aber ja, erstmal zuhören und lernen. Das, also manchmal ist mehr Input wichtiger als der Output.
Ja, total guter und valider Punkt. Und ich finde, Demut ist eh ein Begriff. Übrigens genauso wie Beharrlichkeit. Ich finde, das sind zwei Begriffe, die so im Bereich Karriere, Karriereplanung, Unternehmerinnentum gerne noch häufiger genannt werden dürfen.
Absolut. Beharrlichkeit, ja.
Ja, oder?
Ja, es ist ja oftmals wirklich nicht das Talent oder die Spitzenideen oder die vielen tollen Ideen, die man hat, die nachher zum Erfolg führen, sondern es sind nachher die ein, zwei wirklich guten und die umsetzen und exekutieren, bis sie wirklich in voller Blüte erstrahlen. Und dazu braucht es eben genau diese Beharrlichkeit.
Mhm. Fallen dir da direkt diese ein, zwei Dinge ein?
Fallen mir da direkt ein, zwei Dinge ein? Also ich meine, am Ende, ja, es kommt immer auf die Größe der Idee natürlich drauf an, ob das eine Restrukturierung, also eine Umstrukturierung ist, also eine Aufgabenumverteilung ist beispielsweise, weil die Organisation gewachsen ist und man ein Team neu strukturiert oder zwei Teams zusammenführt beispielsweise. Das hast natürlich super schnell gemacht und hast super schnell so erste Erfolge, aber die richtige Ernte hast du ja eigentlich nur, wenn du dieses Projekt oder dieses Konzept in aller Konsequenz durchdenkst und dann über Jahre umsetzt. Es ist eben nicht diese Einmal-Restrukturierung, eben zwei Teams zusammenzulegen und jetzt ist alles prima, jetzt wissen alle, was die neue Aufgabe ist, sondern ganz beharrlich dran zu bleiben und immer wieder zu schauen, so, wie können wir denn den Erfolg messen? Wie können wir die Leute weiter fortbilden? Wie holen wir auch das Feedback aus den Teams raus, wie diese Prozesse noch besser sein können? Weil offensichtlich ist die Theorie, aber die Praxis sieht nochmal anders aus. Also ich glaube, diese Beharrlichkeit auch in der Umsetzung, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
Mhm. Du sprichst jetzt ganz automatisch schon von ganz anderen Zyklen, als man es vielleicht in einem Nicht-Familienunternehmen oder Traditionsumfeld sozusagen tun würde. Ne? Und das finde ich irgendwie auch sehr, sehr schön als Message, denn ich denke mir häufig in unserer sehr schnelllebigen Arbeitswelt, wo es jetzt zum Teil auch schon zum guten Ton gehört, alle 2, 2,5 Jahre den Job zu wechseln, kriegt man diese Iterationen von ein und derselben Sache, also in dem Fall Transformation, wie auch immer geartet, gar nicht mit. Das heißt, du hast eigentlich nie wirklich die nachhaltige Erfolgskontrolle, sondern du hast immer nur, du verpasst einfach so eine wichtige Phase, ne, um daran auch oder darin dann auch besser zu werden und auch eine Exzellenz aufweisen zu können.
Absolut. Ja, und das ist ja immer genau das tricky Thema bei der, ich will fast sagen, neuen Mode, häufig einen Job zu wechseln. Das ist ja immer das Thema, weil natürlich sagen wir die Leute im Vorstellungsgespräch alle, was sie nicht alles für tolle Namen da im Lebenslauf stehen haben und was sie für Riesenprojekte gerissen haben. Aber nochmal, die riesigen Projekte, da siehst du nach 2 Jahren keinen Erfolg. Mhm. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an Tag 1 angefangen hat, da ein großes Projekt zu drehen, liegt bei 0. Das heißt, der springende Punkt ist ja wirklich dieser Erfahrungsaufbau, wenn man eine Restrukturierung, also im positiven Sinne, ja, ich meine nicht Downsizing oder Leute abbauen, sondern wie gesagt zum Beispiel Teams zusammenlegen oder neue Teams aufbauen, so in Richtung Wachstum gedacht. Das siehst du ja den Erfolg erst nach einer längeren Zeit oder ein Kulturwandel oder was auch immer es nachher ist. Da brauchst du einfach Zeit für. Und deswegen ja, sind diese kurzfristigen Job-Hoppings ja, ist spannend und man bleibt mit vielen, wird mit vielen neuen Themen immer konfrontiert. Aber das tatsächliche tiefgreifende Wissen, das kriegst du erst nach einer längeren Zeit.
Ich vermute es auch, ja. Das Thema Kulturwandel, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, stelle ich mir an der Stelle auch spannend vor. Wie ist das so im Familienunternehmen? Ist es dann so, wenn dann so eine Nachfolge ansteht, dass die gesamte Belegschaft eigentlich von vornherein davon ausgeht, dass jetzt auch dementsprechend Kulturwandel stattfinden wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Eine gute Frage. Ich weiß, ich nehme an, dass es die Erwartungen gab von einigen Mitarbeitenden und auch die Hoffnung gab von einigen Mitarbeitenden, dass es einen Kulturwandel gibt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Mitarbeitenden, die hoffen, dass es einfach keinen Kulturwandel gibt und dass es einfach so bleibt. So, dass dieser Kelch an ihnen vorübergehen wird, dass das auch noch machen müssen. So nach dem Motto auf meine alten Tage. Also grundsätzlich auch die auf Veränderungen hoffen, auch die brauchen viel Begleitung in so einer Transformation, weil es ist für alle neu, es ist für alle anders. Und auch da geht einem relativ schnell die Puste aus, wenn man da nicht konzentriert dran bleibt. Und am Anfang, ja klar, sind viele begeistert, aber dann geht es ja erst los. Ja? Das ist ein mehrjähriger Prozess. Und wir haben in dem Prozess auch viele Mitarbeitenden verloren, also gar keine Frage.
Begann der Prozess dann, also du bist ja mit deinem Bruder angetreten. Habt ihr gemeinsam dann wirklich so ein Change-Projekt begonnen oder war das eher was subtil gelaufen ist?
Es wurde unterwegs dann zum Change-Projekt, so wie es, glaube ich, nicht laufen soll nach Lehrbuch. Teilweise machst du mir genau da vorher drüber Gedanken, was es bedeutet und welchen Impact auf welche Stelle nachher ein Kulturwandel hat und so weiter. Aber manche Dinge ändert man ja so ein bisschen on the fly. Aber auch da haben wir irgendwie dazugelernt. Gerade, weiß ich nicht, ein vermeintlich triviales Beispiel ist immer die Duzkultur.
Ja.
So, wir sind ein schwäbisches, mittelständisches Unternehmen. Das Duzen ist nicht allen irgendwie so, geht nicht allen so leicht von den Lippen. Und unserem Vater war es wichtig, dass wir das nicht sofort ändern, dass wir beim Sie bleiben, weil er eben auch über viele Jahre, also hat er auch, weiß ich nicht, 20 Jahre mit Leuten zusammengearbeitet hat und trotzdem beim Sie geblieben ist, weil ihm das wichtig war. Das war, ich glaube, wir kennen die Argumentation, das ist eine Frage von einer professionellen Distanz. So, und irgendwann haben mein Bruder und ich gesagt, hey, das passt einfach nicht zu uns. Wir sind so eng mit den Leuten auch verbunden. Wirklich, wir springen zusammen durchs Feuer und dann sagt man immer noch, schreibt man immer noch eine E-Mail mit sehr geehrte Frau Lindner, das passt einfach nicht zusammen. So, und das haben wir umgestellt, aber das haben wir dann geändert und alle eingeladen, dass sie uns duzen. Und das war ein Prozess, den wir durchaus sehr bewusst begleitet haben und auch es war während Covid, da hätten wir auch gerne einen gemeinsamen Termin gehabt oder alle Mitarbeitenden, alle 230 zusammengeholt. War damals nicht möglich. Das heißt, per Treppengespräch, per digitalem Treppengespräch oder ja, Betriebsversammlung, haben wir es angeboten, danach nochmal eine E-Mail geschrieben für alle, die nicht dabei gewesen sind und dann nochmal persönlich mit den Schnittstellen, mit den Führungskräften, mit den Teamleitern und so weiter nochmal die persönlichen Gespräche gesucht. Damit einfach diese Awkwardness da irgendwie rauskommt. Ja, weil ganz viele war das so, ich kann da jetzt nicht zur Geschäftsführerin du sagen.
Klar. Und wie ist es dann vonstatten gegangen?
Für ganz viele war es total normal und natürlich. Für ganz viele, vor allem langjährige Mitarbeitenden, war es total ungewohnt. Und es gab, ich glaube, die konnten sich dann aber damit arrangieren, aber du hast schon gemerkt, es hat wirklich viele persönliche Gespräche gebraucht und auch wirklich dann im Büro vorbeischneiden und miteinander sprechen und so weiter und auch immer wieder bewusst den Vornamen der Person sagen. Das hat dann irgendwann geholfen, hat sich dann natürlich angefühlt. Es gab aber auch, weiß ich nicht, vielleicht 2, 3 Mitarbeiter, die gesagt haben, nee, das möchten sie nicht, da fühlen sie sich unwohl mit. Und auch das akzeptiere ich total natürlich.
Ja, so ist das eben. Ne? Es ist, gibt nicht immer die eine Lösung. Man hofft ja immer, dass man diese eine Lösung findet, die dann skalierbar innerhalb des Unternehmens funktioniert. Aber so ist es halt nicht. Ist halt dann doch People-Business. Ne?
Ja, zum Glück ehrlich auch.
Also, ja, klar.
ich meine, wir sind Menschen und keine Maschinen und man kann ja nicht die eigenen Vorstellungen so drüber stülpen und sagen, so, jetzt wird es so gemacht, sondern es ist ja gerade bei so einem persönlichen Thema wie im Duzen, so wie gesagt, auf dem Land ist das eh nochmal was anderes. In der Stadt ist es, glaube ich, viel besser gelernt und ja, mit internationalem oder englischem Einfluss sowieso. Aber hier hat es einfach Fingerspitzengefühl gebraucht und ich hoffe, dass wir das auch gut nutzen konnten oder eben mit Fingerspitzengefühl vorgehen konnten. Mhm.
Du, aber ich meine mich zu erinnern, Otto sitzt ja nun mal auch in Hamburg, also sehr urban. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass die vor einigen Jahren, als sie die Duzen eingeführt haben, auch Mitarbeitende verloren haben. Ne? Also wird sicherlich auch, je nach Unternehmenskultur, immer ein heikles Thema sein. Ne? Also weil sich Dinge einfach verändern und da natürlich sehr, sehr greifbar sind. Apropos Veränderung, du hast ja dann auch große Projekte gestartet, zum Beispiel Influencer-Marketing-Projekte, ne, die auch ultra erfolgreich waren, meine ich zumindest aus der Fachpresse mitbekommen zu haben. Wie bist du an sowas rangegangen? Eher mal so, sagen wir mal, unterm Deckmantel, wir machen da jetzt ein kleines Projekt oder gleich mit voller Sichtbarkeit daran? Weil das hat ja dann auch viel damit zu tun, wie du bewertet wirst, nehme ich an.
Ja, klar. Man kann die Ideen alle haben und irgendwie groß träumen und Visionen entwickeln. Am Ende muss es ja aber ein Team geben, was das tatsächlich umsetzt. Und das war in dem Fall par excellence umgesetzt von den entsprechenden Teams. Wir haben viel in die Teams gegeben und viel dort auch die Verantwortung verortet, was in dem Fall auch super funktioniert hat. Es gibt andere Projekte, da war das schwieriger oder da haben sich die Teams schwerer getan, so Verantwortung zu übernehmen, weil es eben neu war. Aber da haben wir super viel freie Hand gelassen und waren es hat super geklappt. Also es ist eine ganz... war eine super Erfahrung, dass das in der Freiheit so gut geklappt hat.
Super schön. Thema Unternehmerinnentum. Es gibt ja jetzt keinen Studiengang, wo man für die Herausforderung des Unternehmerinnen oder Unternehmerleben vorbereitet wird. Wie bist du denn da rangegangen? Hast du dich nochmal gezielt vorbereitet? Ich meine, du wusstest ja, was gegebenenfalls auf dich zukommt. Das ist vielleicht anders als bei irgendjemand, der gerade eine ganz tolle Idee hat und sagt, ich will das jetzt gründen, ich will das zu einem Business machen. Ne? Wie war das, auch so vom Mindset her für dich, die ganze Zeit eigentlich zu wissen, in welche Richtung vermutlich die Reise hingehen wird?
Also zum Thema Studiengang glaube ich schon, dass BWL einen recht gut drauf vorbereitet, weil du hast einfach dieses ganze Potpourri an Themen, mit denen du dich irgendwann konfrontiert siehst oder sehen musst, ob das Rechtskurse sind, also Jura oder Controlling oder FIBU oder Marketing. Also das ist ja schon so ein breit gefächertes Studium, dass du schon zumindest mal so eine Basic-Idee bekommst, was dann nachher, welche Themen so irgendwie um die Ecke kommen und was auch hilfreich ist, um irgendwie zu verstehen, warum, weil ich denke, der Rechtsanwalt immer so kompliziert und sagt immer nur so vage Sachen. Mhm. Das hilft schon. Und dann, was bei Familienunternehmen explizit hilft oder mir geholfen hat, ist tatsächlich ein Netzwerk aus Familienunternehmern, wo man ganz, ganz, ganz viel Erfahrungsaustausch hat und eben auch ganz offen über die Themen spricht. Zum einen organisatorische Themen, so welchen Titel habe ich denn, über welche Arbeitsstunden sind denn angemessen, wie macht ihr das denn, muss man wirklich immer als erstes kommen oder als letztes gehen, weiß ich nicht, also bunter Blumen, ach, natürlich auch die ganz emotionale Sache, ja, wie geht man emotional mit dem Thema um, weil es eine hochemotionale Angelegenheit ist, ein Unternehmen zu übernehmen mit der Vorgängergeneration irgendwie. Zum einen das Unternehmen erst gemeinsam zu führen und naturgemäß prallen Generationen aufeinander und dann aber auch, wenn die Vorgängergeneration tatsächlich rausgeht, auch das ist ein hochemotionales Thema für einen selbst auch, was ein ganz komisches Momentum ist, weil man so viele Jahre darauf hinarbeitet. Und alle kennen den Plan und wir hatten einen sehr präzisen Plan, wer wie wo wann was übernimmt und wer wie wo wann rausgeht. Und als mein Vater dann tatsächlich uns das Unternehmen übergeben hat im Januar 2020, stehst du auf einmal da und kriegst kalte Füße. Ja? Mhm. So ein bisschen die Geister, die ich rief. Mhm. Und davor ist es viel, nee, kann ich, nee, mache ich, nee, ist doch klar. Und natürlich macht man so. Und dann bist du selbst verantwortlich und dann weht ein ganz anderer Wind. Also aus der Deckung lässt sich das alles viel besser sehen und alles viel besser, besser wissen, als wenn man es selber machen muss und dafür gerade steht.
Und sag mal, genau dieser Moment, also ihr wart beim Notar, Geschäftsführungswechsel und so weiter und so fort. Und dann bist du auf einmal voll verantwortlich mit deinem Bruder zusammen. Wie habt ihr das denn mal nachgehandhabt? Weil es ist ja dann auch ein schmaler Grat, die vorherige Generation immer wieder zu kontaktieren und Rückfragen zu stellen und gleichzeitig die eigene Selbstständigkeit zu beweisen oder vielleicht sich auch ein bisschen frei zu schwimmen. Wie seid ihr denn da? Habt ihr da irgendwie einen festen Rahmen gehabt oder wie läuft sowas?
Also ich sag mal, ganz klassisch institutionalisiert haben wir einen Lenkungsausschuss, in dem quasi alle großen strategischen Themen drei Monats- oder vier Monats Regelmäßigkeit besprochen wurde mit den Abteilungsleitenden. Und da war mein Vater eben auch mit dabei, damit er eben die großen Projekte und Themen kennt und da auch in den Themen drin bleibt. Hat uns natürlich auch geholfen, irgendwie da die Geschwindigkeit aufzubauen und an den richtigen Themen zu arbeiten. Und dann, ich glaube, in der Anfangszeit waren mein Bruder und ich eher so, dass wir gesagt haben, ja, nee, den Papa können wir jetzt nicht anrufen und da fragen. Mhm. Nachher macht es den Eindruck, als wüssten wir nicht, wie es geht. Rückblickend betrachtet war das natürlich genau der Moment, wo wir unseren Vater hätten anrufen sollen. Und natürlich auch konnten, hätten wir jederzeit tun können. Aber das war, glaube ich, dann echt so eine irgendwie fehlgeleitete Ego-Sache zu sagen, nee, ich habe jetzt gesagt, ich kann das und wir machen das und dann müssen wir es auch. War unnötiger Druck im Nachhinein. Viel früher da irgendwie sagen können, so, hey Papa, was würdest du denn jetzt machen und wie hättest du das denn gemacht? Und da sind wir jetzt an dem Punkt nach ja, 4 Jahren oder vielleicht schon seit nach 2 Jahren waren wir an dem Punkt, dass wir echt sagen konnten, okay, keine Ahnung, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Ich rufe jetzt mal den Papa an und frage. Mhm. Das ist das Coole. Am Ende ist es dann halt genau dieses Vertrauensverhältnis. Mein Vater kennt die Situation ja auch. Ja, mein Vater hat auch das Unternehmen von unserer Großmutter, Großmutter übernommen.
Die und auch gegründet hat, ne? Also, bitte? Die ja auch die Gründerin war, oder?
Ja, genau.
Eben, und also
das heißt, mein Vater kannte das auch und dann hat er sich auch wieder erinnert an die Zeit und wusste auch, wie wertvoll es sein konnte, dass er wiederum seine Mutter anrufen konnte und fragen. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz und vor allen Dingen eine ganz große emotionale Stütze.
Mhm. Ja, aber für deinen Vater sicherlich auch herausfordernd, weil ich meine, wenn man in so einer verantwortungsvollen Rolle über viele Jahre gewirkt hat mit all den Themen, die ihr jetzt ja auch habt, ne, dann ist ja so eine Übergabe vielleicht fließender als ich gehe in Rente, damit bin ich offiziell raus. Ne? Er wird ja immer, wenn er dich und deinen Bruder sieht, ja ans Unternehmen erinnert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann erstmal so eine Form von Entzugserscheinungen hat. Also es ist auch schwerfällt, sozusagen der übergebenden Generation sich zurückzuhalten.
Ja, und ich glaube, das ist das Natürlichste auf der Welt und auf der anderen Seite auch das Schwierigste auf der Welt, dann die nächste Generation machen zu lassen und es zum Teil auch besser zu wissen, also de facto besser zu wissen, wie es besser gehen kann. Und zu Beginn haben auch alle langjährigen Mitarbeitenden, auch Berater oder Rechtsanwälte oder egal wer, haben gesagt, so, der Michael Lindner wird es nie schaffen, da ganz rauszugehen. So, das Unternehmen ist sein Leben, da steckt er bis über beide Ohren drin, das wird nicht klappen. Aber er hat es geschafft. Und ja, er hatte die Entzugserscheinungen. Ja. Und das hat er zum Teil mit uns geteilt in aller Offenheit. Zum Teil hat er es auch echt mit sich selbst ausgemacht oder halt mit unserer Mutter besprochen, dass er da auch eine andere Aufgabe gefunden hat. Und ja, also wirklich Hut ab. Ich habe jetzt selbst nach 10 Jahren hätte ich massivste Entzugserscheinungen. Ja? Und ich bin jetzt Mitte 30 und eben nicht Anfang 70. Oder irgendwie noch bei anderen Dingen noch schneller einfallen, was du machen kannst. Aber also wirklich Hut ab, dass er das so gekonnt hat und sich da echt in die zweite Reihe verabschiedet hat und gesagt hat, hey, ich bin da, wenn ihr mich braucht und ansonsten bin ich weg.
Ja, so ins Vertrauen zu gehen, ne?
Ja.
Ganz, ganz herausfordernde, aber auch ganz wichtiger Skill, ne? Dieses Vertrauen und dieses Loslassen dann auch wenn man in den vielen, vielen Jahren davor eher auf erst dranbleiben und nah dranbleiben und vorantreiben und so gepolt war. Also für beide Seiten extrem herausfordernd. Wie muss ich mir das abends vorstellen, wenn ihr euch mal irgendwie am Wochenende seht? Sprecht ihr da über das Unternehmen oder ist das eher so ein Thema, das ihr jetzt ausspart?
Ganz wichtiger Punkt. Wir haben wir wurden begleitet oder werden begleitet von einer Beraterin für Familienunternehmen, Familienstrategie auch, wo es explizit auch um die Unternehmerfamilie geht. Und eine der ersten Übungen war tatsächlich das Thema Rollen und Rollenbilder. Mhm. Und wir alle sind irgendwie Tochter oder Schwester und Freundin und weiß nicht, Mitglied in einem Sportverein oder irgendwas. Wir alle haben 100 verschiedene Rollen. Wir mussten lernen, dass wir mit unserem Vater als Tochter oder ich in dem Fall als Tochter mit meinem Vater spreche oder auch manchmal als Mitgesellschafterin oder als Geschäftsführerin oder als Bereichsverantwortliche. Und diese Rollenklarheit tut unheimlich gut. Mhm. Und gerade so an Wochenenden und Abenden war es für meine Eltern total üblich, immer über das Unternehmen zu sprechen und immer in dieser einen Rolle zu sein. Mhm. Und wir hatten dann irgendwann in der Familie das Gespräch, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir nur noch in dieser einen Rolle miteinander sprechen, dann verlieren wir ganz viel von der anderen, viel schöneren Rolle, nämlich der Rolle der Familie und des Vaters und der Tochter. Das heißt, wir haben wirklich, das klingt immer so ein bisschen schizophren, aber wir haben dann tatsächlich geübt, nur in dieser einen Rolle zu bleiben, nämlich in der Familien-Tochter-Vater-Rolle in dem Fall. Mhm. Das hat total geholfen, weil du kannst halt auch mal abschalten und du lernst die Leute, also deine Familienmitglieder in dem Fall, auch dann tatsächlich anders kennen, wenn du nicht dauernd über das Unternehmen sprichst. Mhm.
Finde ich super cool. Also Rollenklarheit ist eh was ganz, ganz Tolles. Wir haben es bei uns intern so geregelt mittlerweile, dass wir für jede Rolle wirklich komplett runtergeschrieben haben, was diese Rolle inkludiert, um da einfach auch das Onboarding übrigens zum Beispiel zum Teil zu erleichtern, um zu sagen, das ist die Rolle, das wird von der Rolle erwartet, dafür wird die Rolle bezahlt, so, und das sind sozusagen der Bereich, in dem wir uns bewegen, so, und das, und gleichzeitig kann ja eine Person, wie du schon sagst, auch mehrere Rollen haben, nur es ist halt dienlich zu wissen, aus welcher Rolle heraus ich gerade agiere, also welchen Denkhut ich ja auch irgendwie aufhabe, ne?
Absolut. Ja, und dann ist ja dann, das Spannende ist ja dann auch die Privatperson, also die private Rolle, auch die zuzulassen im Unternehmen. Ja, da gibt es ja oftmals dann so einen Bruch bei den berühmten Weihnachtsfeiern, wenn man mit Kolleginnen oder Kollegen spricht oder auch mit dem Chef spricht und plötzlich sagt so, hä, was ist denn mit dem los? Der sagt irgendwie so ganz andere Sachen als sonst. Also jetzt meine ich nicht die Awkward-Geschichten, sondern...
Es reicht ja schon, die Kleinigkeiten, ne?
Also, der erzählt von der Karaoke-Party und sich denkt so, hä, was, der macht Karaoke? Ja. Das sind so Sachen, auch das muss man ja zulassen, dass man sagt, hey, das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, und wenn es mal, oder man trifft sich auf dem Markt oder weiß nicht was, dann ist man als Privatperson da und auch das muss man ja verstehen und zulassen, dass die Person noch eine andere Rolle hat, nämlich eine private. Und das kommt halt im Familienunternehmen, werden die halt gerne alle übereinander geworfen und dann entstehen wirklich auch, ja, böse Fäden zum Teil, weil ist dann das Familienglück und auch die Familienliebe ist dann abhängig vom Erfolg des Unternehmens und das ist eine ziemlich traurige Angelegenheit.
Eine super traurige Angelegenheit, aber ich kann trotzdem total nachvollziehen, dass auch da diese Klarheit, wie du schon sagst, dieses eine Treffen auf dem Markt oder im Café, es ist Samstag oder man ist vielleicht auch mal in Schlunzklamotten unterwegs. Wann repräsentiere ich? Gerade wenn ich vielleicht auch nicht ganz im urbanen Raum bin, sondern halt auch in einem Raum, wo man sich gegebenenfalls eben auf dem Markt sieht oder im Café, weil es halt nicht 1000 gibt. Ne? Wann repräsentiere ich und wann bin ich wirklich als Privatperson unterwegs? Konntest du das immer so für dich klar ziehen?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Überhaupt nicht. Was dann auch eine Zeit lang dazu geführt hat, dass ich genau diese Momente gemieden habe, irgendwie zum Bäcker, zum Metzger zu gehen oder auf den Markt zu gehen, weil die Leute diese Trennung auch nicht hingekriegt haben. Und ich auch an einem Samstag, weiß nicht, wenn ich jemanden vom Unternehmen getroffen habe oder Kunden getroffen habe, die dann nur mit mir über das Unternehmen gesprochen haben, wo ich mir dachte so, hey, ich muss doch auch mal, ich bin doch auch noch ein anderer Mensch. So, ich bin doch offensichtlich privat hier irgendwie mit meinem Mann und mit meinen Kindern. Ich habe jetzt wirklich nicht die Nerven, über die Agenda für den Termin am Montag zu sprechen. Und das kommt dann aber auch mit der Zeit. Da muss man natürlich viel in Vorleistung gehen und erstmal viel von sich selber teilen und irgendwie den Menschen auch eine Chance geben, den Menschen Alicia hinter der Rolle zu sehen. Und mittlerweile ist das deutlich entspannter. Und auch, weiß ich nicht, wenn ich ungeschminkt unterwegs bin oder keine Ahnung, Sportklamotten oder was auch immer. Und ich treffe Mitarbeiter, dann ist das kein, oh krass, die trägt ja Sportklamotten. Ich dachte, die hat immer einen Blazer an. So. Das passiert nicht mehr, weil den Leuten klar ist, dass es mehrere Facetten gibt.
Aber ich fand die Frage schon immer total spannend, weil es heißt ja immer, wir sollen authentisch sein und so weiter und so fort. Aber wer sagt dir denn dann, wenn du authentisch bist? Weil man weiß ja gar nicht, weil es sind ja so viele Rollen, ne? Was bedeutet das jetzt? Authentizität im Sinne von ich als Person oder ich in meiner Rolle? Und ich erinnere mich noch vor, boah, das ist schon viele Jahre her, da waren wir in Hamburg, hatten eine Nushu Night, und da war auf dem Panel Julia Jäkel. Damals, ich glaube, im Vorstand von Gruner und ja, wenn ich mich nicht recht entsinne. Also doch, das war sie damals. So, und da habe ich ihr die Frage auch gestellt, mein Riesenladen, ne? Du bist in Hamburg, du lebst in Hamburg, wie ist denn das, wenn sie zum Bäcker am Samstag geht, ne? Und da war sie so, da hat sie dann irgendwie so in die Richtung reagiert von wegen, naja, also ich bin ja auch nur ein Mensch, so von wegen, natürlich gehe ich auch zum Bäcker. Aber trotzdem so dieser Gap zwischen, wenn du so viele Mitarbeitende hast, ne, und auch konsequent immer im, naja, eigentlich eine Person, eine öffentliche Person ja auch irgendwie bist, ne? Wie kriegst du diesen Gap selbst für dich hin? Und das finde ich wahnsinnig spannend, so als Frage auch von zusätzlichem Selbstbewusstsein, das man ja erstmal entwickeln muss, um sich so zeigen zu können, was ja auch komisch ist, aber irgendwie ist es so, ne?
Ja, absolut. Mhm. Und genau das Thema Authentizität ist so überall gefordert, aber
ja.
Man muss den Leuten auch schon die Chance geben, authentisch sein zu dürfen. Und genau. Auch als Julia Jäkel beim Bäcker stehen zu dürfen, ohne dass Leute ja. sagen, so, was hatte die denn für eine Hose an?
Ja? Sie isst Brot. Genau, verrückt. Ja.
Die hat echte Kuhmilch getrunken.
Ja, das genau. Judging halt, ne?
Oder auch so verklären. Viele Rollen werden dann auch verklärt, oder die Personen in den Rollen.
Ja, natürlich.
Und das ist halt auch nicht fair, ja. Also die Chance muss man den Leuten schon lassen, dass sie auch einfach echte Menschen sein dürfen, die sich so oder so benehmen und trotzdem eine gute Führungskraft sein können oder trotzdem, ja. Also da muss man schon auch, ja, wünsche ich mir auch einfach einen liebevolleren Blick auf Menschen, ja. die in der Öffentlichkeit stehen, gerade die so Konzerne leiten und so. Mhm. Das ist bei uns eine Mini-Nummer, ja. Also das ist
total, total. Du, aber das finde ich auch einen schönen Begriff da, liebevoll oder gnädig an dieser Stelle, ne? Einfach menschlich unterwegs zu sein. Und was mir da auch gerade noch so als Rückfrage in den Kopf kommt, Authentizität leben ist das eine. Auf der anderen Seite war es ja, oder ist es ja gerade so in dieser Diskussion für mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft, wenn wir über mehr Empowerment sprechen oder das Female Empowerment, das Thema, das Übergeordnete, dann gab es ja oder gibt es ja auch immer noch den Ruf nach weiblichen Role Models. Also wir brauchen Frauen als Vorbilder für die nächsten Generationen, damit wir eben auch zeigen, Frau kann Unternehmerin sein, Frau kann Chefin sein, Frau kann Astronautin sein. Und gleichzeitig würde mich mal interessieren, ob du das als Druck empfindest, weil das ja auch irgendwie eine Form von Performance-Druck ist, könnte man so identifizieren, oder es eigentlich gar nicht so siehst.
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich sag mal, den Begriff von Role Model, also ich für mich persönlich mag ich den nicht, weil genau diesen Druck irgendwie auslöst. Ich will gar nicht Vorbild für irgendwen sein, weil ich genauso an diese Verklärtheit oder diese Verklärung von einer Person und von einer Rolle einfach so vermeiden möchte, weil ich ja ein Mensch mit Fehlern und mit irgendwie Eigenheiten bin. Und das möchte ich auch so irgendwie leben dürfen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch jede Beruf oder jede Karriere ist natürlich super individuell. Und jetzt hätte ich es als Familienunternehmerin, die das Unternehmen übertragen bekommt und die dann im Job irgendwie 3 Kinder bekommen kann und trotzdem weiterarbeitet und einen Mann hat, der seinen Job an den Nagel hängt und sich um die Kinder kümmert und das alles. Das sind schon, also das sind einfach so Teile mit dabei, die es überhaupt erst ermöglichen, dass ich an dieser Stelle bin, wo ich bin. Und es wäre unfair, jemandem diesen Floh ins Ohr zu setzen, dass es ja so einfach sein kann, als Working Mom irgendwie ein Unternehmen zu schmeißen und irgendwie noch Kinder nebenher zu haben. Das ist ein ganz individuelles, eine ganz individuelle Situation. Und ich habe das Gefühl, dass häufig Frauen auch eingeschüchtert hat, weil ganz viele Frauen auch gesagt haben, so, hey, du kriegst das so gut hin und ich schaffe das nicht. Wieso schaffe ich das nicht? Und Frauen tendieren ja dann eher dazu, sich selbst fertig zu machen, statt die Personen, die sie irgendwie glorifizieren, irgendwie in Frage zu stellen. Und das ist der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das gar nicht, weil ich möchte nicht, dass jemand aus dem Gespräch rausgeht und irgendwie mein Kontext oder meine Karriere oder was auch immer sieht und dann sich dann selbst fertig macht und sagt so, hey, ich pack das nicht und bei der sieht es so leicht aus. Und da kommen so viele Faktoren dazu. Zum einen ist es nie leicht, Zum anderen möchte ich nie, dass es leicht aussieht. Also es ist überhaupt nicht mein Anspruch. Und das ist, ja, es ist ein schwieriger Begriff, dieses Vorbild. Und ich möchte nicht für irgendwen ein Vorbild sein, der andere Startvoraussetzungen hat. Und dieses Land ist nun mal leider nicht fair, was Startvoraussetzungen angeht.
Also das ist wahrscheinlich
kein Land dieser Welt, auch in Amerika. Ich habe 5 Monate in Amerika gelebt. Mhm. Auch da gibt es ja immer dieses schöne Bild mit, ja, du kannst vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Das ist halt auch einfach Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Weißt du, und ich meine, es gibt so viele wirklich super erfolgreiche Leute in den USA. Aber ganz ehrlich, wenn du mal genauer hinschaust, das sind überwiegend Männer, das sind überwiegend weiße Männer, das sind überwiegend weiße christliche Männer, weiße christliche Heteromänner, die irgendwie aus einem wohlhabenden Elternhaus kommen und denen, weiß ich nicht, $100,000 Universitäten bezahlt wurden. Ja. Und es dann zu schaffen, von dem Punkt aus erfolgreich zu sein, ist was ganz anderes, als wenn du eine alleinerziehende Mutter bist oder Person of Color, die im Restaurant anfängt zu arbeiten. Also ich finde, also der Kontext ist da ein ganz entscheidender, der da einfach oft weggelassen wird.
Total, total. Naja, gut, andererseits braucht man natürlich trotzdem die Vorbilder, weil ich meine, klar, deine Unternehmen oder deine Voraussetzungen als Familienunternehmerin sind jetzt andere. Du hast nicht gegründet, aber du übernimmst, du führst weiter. So, ne? Gleichzeitig ist es ja aber wiederum für andere Familienunternehmerinnen Familienunternehmen, wo sich gerade in die Nachfolgefrage stellt, trotzdem was, womit sich die eine oder andere Nachfolgerin sicherlich identifizieren kann, ne, und die sich dann wieder inspirieren lässt. Aber ich finde auch so, also dieses alles über einen Kamm scheren und sagen, ist jetzt Role Model für, immer wahnsinnig schwierig. Absolut. Aber in dem Kontext wärst du ja damit einverstanden, oder? Also eben
Kontext. Du, auch da ist es super, super, also gerade auch so selbst so ein Nachfolgethema. Ich meine, das bin ich alleine, die sagt, hey, die Nachfolge hat geklappt, weil ich so hart gearbeitet habe und so ein harter Hustler bin. Das hängt natürlich auch davon ab, wie ist die Vorgängergeneration.
Ja.
Ich kenne super viele Familienunternehmer, die übernehmen, aber die vorausgehende Generation gibt einfach nicht ab. Mhm. Und auch da nochmal, also wenn es einen positiven Effekt hat, wenn jemand sagt so, hey, guck mal, die hat es geschafft, die hat es so und so gemacht, ich probiere es jetzt so auch und cool, so für mich, klappt es für mich. Wenn es was Positives ist, super, also super gerne, wenn ich irgendwie mir eine Inspiration geben kann, super gerne. Mhm. Aber für einzelne Aspekte, das Gesamtbild, das ist unmöglich, da also in der Gesamtperson irgendwie da den Anspruch haben zu wollen. Und es hängt einfach so super viel vom Umfeld ab. Und sobald es, wie gesagt, irgendwie negativ konnotiert wird im Sinne von, hey, das macht mich fertig, dass die Person schafft und die Person hat es auch geschafft, aber ich schaff's nicht, da muss man echt nochmal die Zeit investieren und sagen, warum eigentlich nicht? Was sind eigentlich meine Voraussetzungen? Was ist eigentlich mein Umfeld? Warum es bei mir schwieriger ist oder warum es bei mir auch nicht klappt? Also zusammengefasst, wenn es positiv irgendwie hilft, dass jemand sieht, dann gerne. Aber es ist nicht so gedacht, dass es jemanden fertig machen sollte, der bei dem es anders klappt oder nicht klappt.
Voll. Jetzt sind wir ja gerade schon Role Model einmal als Begriff durchgegangen. Ich hätte gerne noch eine Reaktion von dir auf den Begriff Girl Boss. Was macht der mit dir?
Finde ich total scheiße. Also zum einen ist natürlich immer dieses Thema Girl. Also ich bin kein Mädchen, ich bin eine erwachsene Frau und Frauen, die Unternehmen führen oder die in der Führungsposition sind, sind immer Frauen und keine Mädchen. Und da steckt schon so diese Verniedlichung drin, das ist einfach falsch so. Ja, Mädchen sind deutlich jünger. Und oftmals schwingt natürlich auch mit diesem Girlboss-Thema auch, ach, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie nicht so cool besetzt für mich.
Das ist nicht so richtig ernsthaft, ne?
Ja, da ist so viel so Verniedlichung und Playfulness irgendwie drin. Und es darf Leichtigkeit haben, ja, der Job darf und soll und muss Leichtigkeit haben. Aber ja, weißt du, das ist nicht weit weg von Boss Bitch. Und Boss Bitches sind für mich nichts anderes als die in Anführungszeichen moderne Interpretation von Old White Men. Die Machtpositionen ausnutzen, respektlos mit anderen Menschen umgehen,
Finde ich, also sehe ich sehr, sehr ähnlich. Hast du noch so einen Begriff, der dir gerade einfällt, wo du sagst, boah, ey, das ist auch so ein dämlicher Business-Begriff irgendwie? den du gerne ad acta legen würdest, der dir ja immer wieder kommt? Oder so eine Formulierung.
Ja.
Mir kommt immer sofort, nehme ich mit, nehme ich mal mit.
Nehme ich mal mit ist was. Nehme ich mal mit ist ein ja klar. Ich meine, auch das Wort inspirierend müsste eigentlich aus der deutschen ja. Sprache gestrichen werden.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich weiß nicht, also woher das kommt, ich weiß nicht. Ich glaube aber, die wenigsten Dinge, die als inspirierend bezeichnet werden, sind tatsächlich inspirierend.
Ja.
Und die wenigsten Menschen, die als inspirierend gelten, sind wirklich, also das ist einfach, das ist zu tot gesagt. Aber nehme ich mit.
Nehme ich mit. Muss ich immer grinsen. Und ich denke mir immer so, ich habe dann so ein Bild im Kopf von irgendjemand, der hat so einen Weihnachtsmannsack, weißt du, so einen Nikolaussack über die Schulter. Und ich denke mir so, was schleppt diese Person da jetzt schon alles in ihrem nehme ich mit, sack an Dingen mit? Vor allem, ich habe das heute nicht verstanden. Ich habe jetzt schon viele Menschen da zu gefragt, wie ihre Interpretation ist. Wie würdest du denn nehme ich mit definieren? Ist das was, was heißt, auf gar keinen Fall? Ist was, was für dich heißt, ja, finde ich interessant? Oder was heißt das für dich?
Kommt immer drauf an, wer es sagt natürlich. Es gibt Menschen, die sagen, nehme ich mit, um das Gespräch zu beenden.
Ja.
Es gibt Menschen, die sagen, nehme ich mit, wie ich denke nochmal drüber nach. Und es gibt Menschen, die sagen, nehme ich mit im Sinne von, nerv mich jetzt nicht, kein Bock mehr auf das Gespräch. Also keine Idee so. Ja.
Genau, aber es ist einfach völlig unklar, was diese Floskel eigentlich heißt, diese dämliche Business-Floskel. Ja. Also ich versuche sie aus meinem Wortschatz zu streichen, arbeite da aktiv dran und immer, wenn ich mich doch dabei erwische, denke ich mir so, boah, was habe ich denn schon alles in meinem Nikolaussack? Ist denn bald schon Weihnachten, gell? Fällt dir noch was ein?
Was haben wir noch im Phrasenschwein? ich glaube, das sind so die Dauerbrenner.
Es muss ja auch nichts einfallen. Ja. Ich, die Frage ist, das kommt einem ja immer im Nachgang, solche Sachen nach, wo man sich denkt, so. Gut. Ich würde mit dir gerne noch spielen. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Wie klingt das?
Perfekt.
So gut. Dann legen wir mal los. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Die Platzierung unserer Marke im Markenranking auf Platz Nummer 10. Das heißt, da sind wir als einziges Familienunternehmen, als einzige deutsche Marke und als einzige Naturkosmetikmarke unter allen großen Konzernmarken in der Parfümerie-Welt
wow.
auf Platz 10.
Wann war das?
Vor 9 Monaten.
Oh, Glückwunsch, wow.
Das ist total unrecht.
Das ist ja krass. Wow, das ist ja eine richtige Ehrung.
Das ist total abgefahren.
Oder?
Ich kann es auch immer noch nicht fassen. Ich glaube, ich spreche auch jeden Tag drüber, weil ich es immer noch nicht glauben kann.
Ja, siehst du, mich hast du damit auch gerade begeistert. Ich wusste das noch nicht. Das ist ja wirklich stark. Herzlichen okay. Glückwunsch. Mann, Mann, Mann. Wow. Großartig. Okay. Was liest du gerade?
Den Jahresabschluss. Ich komme einfach privat nicht zu lesen.
Ja,
ich habe es wirklich hart probiert. Zuletzt im Mai hatte ich ein paar Tage frei.
Ja.
Ich komme einfach nicht dazu. Ich habe 3 kleine Kinder.
Ja. Dann liest du sicher super viel, aber halt eher Kinderliteratur.
Kinderbücher lese ich tatsächlich sehr viel.
Ja, siehst du? Das ist doch nicht lesen. Das ist nur andere Sachen lesen. Also, alles eine Frage der Lebensphase, ne?
Patterson und Findus lese
ich. Oh, liebe ich auch sehr. Das ist schön. Was ist dein persönlicher Kraftort?
Der Wald.
Der Wald.
Also natürlich der Schwarzwald, der ist hier bei uns de facto vor der Haustür. Mhm. Ich schaue von meinem Büro aktuell direkt in den Schwarzwald.
Boah.
Ja, ach so, nur ein Satz, entschuldige.
Ich stelle ja auch ständig Rückfragen und breche meine eigenen Regeln. Also von daher. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 6 Monaten?
Ich war 5 Monate mit meiner Familie in L.A. und ich habe von dort aus den amerikanischen Markt aufgebaut. Habe quasi den Job zu Hause noch weitergeführt mit 9 Stunden Zeitverschiebung und dort vor Ort den Markt aufgebaut. Und das war tough.
Glaube ich. Wow. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Oh, gute Frage. Ja, ich glaube, Corona ist ein gutes Beispiel. Zu Beginn von Covid, da hat mein Bruder nicht gerade 3 Monate übernommen gehabt. Man ist 3 Monate verantwortlich für den
Unternehmen. Ja klar, 2020.
Ja, genau, erst 2020 haben wir übernommen.
Nee.
Nach dem Motto, was soll noch passieren? Oh. Da war am Anfang, habe ich versucht, und mein Bruder und ich versucht, ganz viel irgendwie alleine zu regeln, um eben uns selbst zu beweisen, dass wir es können. Und dann wurde dieses Thema irgendwann so komplex, dass es nicht mehr handelbar war. Mhm. Und dann haben wir ganz viel mit den Abteilungsleitern und Leiterinnen geteilt und einfach Themen gemeinsam durchdacht und gemeinsam umgesetzt. Und ich glaube, das hätten wir viel früher machen können und machen sollen.
Um Hilfe fragen?
Ja.
Meinst du?
100%, ja. Long story short, um Hilfe fragen, wenn man es braucht.
Ja, schwierig. Da muss man auch erst hinkommen und sich trauen. Ne? Ist auch eine Frage von Selbstvertrauen auch und ja, Mut auch.
Ja.
Was war dein größtes Learning in den letzten 2 Jahren?
Ich glaube, es ist das Thema, also geht in eine ähnliche Richtung, es ist Verantwortung teilen. Geteilte Verantwortung entlastet, gibt positiven Auftrieb, das Ergebnis wird besser. Das ist ein ganz, ganz großes Learning. Ich meine, dafür brauchst du natürlich die besten Leute, weil wenn du Verantwortung teilst mit Menschen, die Verantwortung nicht annehmen wollen oder nicht annehmen können, dann machst du genau die Erfahrung, die von denen, die früher
alle waren.
Am Ende musst du es doch selber machen. Aber wenn du wirklich gute Leute hast, dann ist das, glaube ich, das Schönste, was du machen kannst, weil es für alle mehr Freude macht und das Ergebnis immer, immer, immer besser wird.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Ich glaube, ich würde männliches Konkurrenzdenken um ungefähr 30% mal umschrauben.
Aber nur genau 30%?
Ja, vielleicht 30%. Die restlichen 70 sind gut, aber ich glaube, der Welt wird es ein bisschen besser gehen, wenn da weniger männliches Ego im Spiel wäre.
Dann leitet das hervorragend über zur nächsten Frage. Wie ist deine Definition von Feminismus und würdest du dich oder bezeichnest du dich als Feministin?
Ja, klar bin ich eine Feministin. Also ich glaube, jeder, der sich dafür einsetzt, dass Frauen gleichberechtigt sind, ist Feminist oder Feministin. Um mehr geht es gar nicht. Wir wollen ja keine Rache, wir wollen nur Gleichberechtigung.
Das sind die idealen abschließenden Worte. Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Alicia, wie immer eine Freude mit dir. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ich sage jetzt nicht so inspirierend, okay? Das war der Dolchstoß zum Abschluss. Genauso nicht, sondern es war einfach toll, menschlich immer wieder schön mit dir und erfrischend.
Kann ich nur zurückgeben. Schöne Fragen, danke.
Danke dir. Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da und dann heißt es wieder Snooshu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.